Beim Lag Baomer-Fest auf dem Harmeron im Norden Israels ereignete sich am Abend des 29. April 2021 eine Massenpanik mit mindestens 45 Toten und 150 Verletzten, viele davon schwer. Es war eine der schrecklichsten zivilen Katastrophen in der Geschichte des Staates Israel. Ulms Rabbiner Schnör Trepnik war als Ersthelfer dabei. Donau3FM-Moderator Markus Österle hat sich mit ihm darüber unterhalten. Redaktioneller Hinweis: Dieses Interview ist vor der aktuellen Eskalation im Nahostkonflikt geführt worden.
Das Freudenfest wurde zu einer, und so haben es Augenzeugen beschrieben, unfassbaren Katastrophe. Beim Lag Baomer-Fest im Norden Israels feiern zehntausende Gläubige friedlich zusammen, bis eine Massenpanik ausbricht. Mindestens 44 Menschen kommen dabei ums Leben, zahlreiche werden verletzt. Bei mir im Studio ist jetzt Schnör Trepnik. Er ist Ortsrabbiner für Ulm und Ostwürttemberg. Sie waren am Einsatz beteiligt. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
Ja, ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlich im Rettungssanitäter in Israel tätig. Ich war einfach mit meiner Familie jetzt ein paar Tage zum Ausruhen in Israel und wollte in der Nacht unbedingt für meinen fachlichen Erfrischung nutzen und habe als ehrenamtlichen Sanitäter oder war als ehrenamtlichen Sanitäter unterwegs. Und dann kurz nach Mitternacht haben wir per Funk mitgekriegt, dass es eine Massenpanik in Meron gibt. Wir wussten, das sind sehr viele gläubigen Juden dort an dem Abend sein werden. Gerade nach einem Jahr Corona werden oder war erwartet noch mehr Leute. Und es ist Donnerstagabends, Freitag, wo viele Leute wollten unbedingt am Abend dort sein und am Freitag noch vor dem Sabbat beginnt, wieder zurück nach Hause zu fahren. Und alles zusammen hat dazu geführt, das ist wirklich eine Massenhaft von Menschen auf einen ziemlich engeren, schmalen Weg zusammengeführt und zu dieser Massenkatastrophe. Wir haben es, wie gesagt, per Funk mitgekriegt. Wir waren alle in einer sehr, sehr hohen Alarmbereitschaft. Der Herz schlägt natürlich und nachdem, dass wir per Funk hören, 10, 11, 12, wirklich fast in diesem Tempo Toten, dann waren uns allen ziemlich schnell klar, es ist katastrophal.
Lag Baomer ist ein Freudenfest. Könnten Sie vielleicht nochmal für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, erklären, was da genau gefeiert wird?
Meron ist eine kleine Ortschaft, aber in diesem kleinen Ortschaft gibt es einen besonderen Grab von einem heiligen verstorbenen großen bekannten Rabbiner, Rabbi Shimon Bar Yochai. Lebte für ca. 2000 Jahren, hatte eigentlich eine der berühmten Bücher von Kabbalah geschrieben, dem Zohar. Da wird es sicherlich ein oder anderen mit dem Begriff Kabbalah bekannt oder geben. Und der ist dort beerdigt. Und er ist am Lag Baomer gestorben. Das heißt, an seinem Sterbetag sammeln sich viele Leute zusammen an diesem besonders heiligen Ort für viele gläubigen Juden und feiern in dem Sinn nicht nur mit Freude, sondern einen besonderen Tag für ihn, einen besonderen Tag für die jüdischen Volk. Dazu ist noch eine andere Geschichte an dem Tag passiert. Es war damals in seiner Zeit eine große Epidemie zwischen die seinen, sag ich mal, Schulfreunde oder rabbinischen Freunde, eine Epidemie mit 24.000 Verstorbenen. Ja, innerhalb sehr kurzer Zeit, weniger Wochen, und diese Epidemie hat es beendet an dem Tag. Und alles zusammen führt natürlich zu einer ganz großen Feier. Ein Jahr zuvor, also letztes Jahr, konnte man gar nichts feiern wegen Corona. Es war Corona-Einschränkungen und da konnte man vielleicht Dutzende Menschen dort hingehen. Und jetzt nach die Lockerungen ist natürlich eine besondere Zeit, wo die Leute sagen, ach, endlich können wir wieder gemeinsam feiern.
Die Situation in Israel, die ist im Moment angespannt. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach auf die Rettung auch ausgewirkt?
Rettungssanität arbeitet man wie ein Roboter. Hat man einen gewissen Schema, hat man nicht wirklich viel Zeit zum Nachdenken. In meiner Schicht hatten wir ab und zu ein paar Minuten zwischen die Einsätze, wo wir uns miteinander ein bisschen austauschen könnten. Und natürlich von Bekannten und Kollegen, die direkt vor Ort waren, vielleicht noch gar intern sozusagen Bilder und Infos bekommen. Aber wir hatten wirklich nicht viel Zeit zum Nachdenken. Erst beim Schichtende gegen 5 Uhr morgens, wo die Zahlen bekannter geworden, war uns klar, es ist eine schreckliche Katastrophe. Es ist eine massenhafte Katastrophe. Es ist was ganz, ganz anders, als was wir auch vom Rettungsdienst kennen. Aber auf der anderen Seite, 2-3 Stunden später, wenn ich sozusagen wieder wach war und die Nachrichten im Radio und im Fernsehen und im Internet gesehen, gehört, gelesen haben, war mir auch klar, dass irgendwie alle Israelen standen gemeinsam zusammen hinter die Hintergebliebenen, die Verletzten, die Familien, die Verstorbenen, unabhängig von dem, ob die Menschen sind Juden oder nicht Juden, muss man auch sagen, sind Zehntausende von Menschen waren im Iran und suchten einen Weg, wie kommen die wieder zurück nach Hause. Und auch nicht-jüdischen Bürger, die nicht weit von Miron sind, wohnen, haben praktisch deren Häuser aufgemacht, haben Tische mit Essen, mit Getränke gebracht für die Leute, bis dass die irgendwie weiterkommen können. Gläubigen, nicht gläubigen Juden, säkulären und ultraorthodoxen. Politik in Israel ist normalerweise eine sehr, sag ich mal, heftigen Diskussion und verursacht heftigen Diskussion. Es war keine Politik. Alle waren gemeinsam als einen Familien und alle anderen Streitpunkten sind irgendwie weggeblieben.
Das Ereignis ist jetzt knapp 2 Wochen her. Wie fühlen Sie sich jetzt, 14 Tage circa nach dieser Katastrophe? Wie geht's Ihnen?
Muss ich ehrlich sagen, im Laufe der Jahre habe ich mir daran gewohnt, Katastrophen irgendwie zu erarbeiten und mit dem weiterzuleben. Die Nachrichten in Israel ändern sich stundenweise, nicht nur täglicherweise. Und es ist nicht mal Schnee von gestern, es ist fast Schnee von vorgestern geworden. Leider, wir haben die Nachrichten jetzt von heute und gestern, die überschatten komplett die Geschichten vor 2 Wochen. Obwohl, muss man ehrlich sagen, die Familien sind nicht ganz so über den Berg gekommen. Die Witwen mit kleinen Kindern oder Eltern, die haben jüngeren Kinder verloren, manche noch gar 2 jüngeren Kinder verloren. Die werden wahrscheinlich ganzes Leben nicht über diese Katastrophe kommen.
Und für Sie persönlich, wie Sie haben schon angesprochen, man lernt damit umzugehen mit solchen Katastrophen. Was passiert da im Kopf? Wie versuchen Sie, dieses schreckliche Ereignis in irgendeiner Art und Weise so für sich zu verarbeiten, dass sie das nicht ständig mit sich rumtragen?
Erstmal als pragmatischer Mensch überlege ich mir natürlich, was kann ich tun? Wie kann ich die Angehörigen jetzt unterstützen? Manche Familien brauchen finanzielle Unterstützung und wir machen natürlich, es gibt Spendenaktionen für die Familien. Die anderen brauchen vielleicht Geistlichen unterstützen, auch nicht direkt die Betroffenen, sondern Leute, die vor Ort waren. Ich kenne persönlich Leute, die vor Ort waren und braucht man wirklich geistlichen unterstützen, seelsorgischen unterstützen. Und das beschäftigt mich viel mehr als jetzt die emotionalen und die Gefühle über den Verstorbenen, wo ich persönlich leider nicht mehr helfen kann. Es klingt fürchterlich auf einer Seite, aber auf der anderen Seite, was kann ich machen?
Also Sie schauen quasi eher in die Zukunft. Wie kann man jetzt in die nächsten Tage, Wochen damit umgehen und nicht, was passiert ist, ist passiert?
Wie kann man in den nächsten Tagen, Wochen mit dem umgehen und beziehungsweise was soll ich in der Praxis tun? Was kann ich als Schnürtrebnik hier in Ulm oder aus Ulm für die Hintergebliebenen, für die anderen tun? Das beschäftigt mich schon.
Das heißt, Sie haben Kontakt auch runter zu Menschen, die A, mitgeholfen haben, dafür zu sorgen, dass da in irgendeiner Art und Weise auch notfallsanitätisch Unterstützung geleistet wurde, als auch von Menschen, die betroffen sind? Oder?
Ja. Direkt und indirekten Kontakt, wie gesagt, es gibt zum Beispiel Spendenauktionen. Es gibt Familien, die haben Väter verloren. Das sind zwei oder drei Familien, junge Familien mit kleinen Kindern, die haben sozusagen den Mann, den Vater verloren. Und jetzt ist natürlich eine praktische Frage, wie kommt die Witwe finanziell weiterhin? Emotional ist es eines, aber sie braucht auf jeden Fall ihre Kinder täglich Brot kaufen. Und das sind eine Frage, wo jeder praktisch mithelfen und mitwirken kann. Und das sind eine Frage, die soll uns wirklich beschäftigt und soll uns zusammenhalten.
Wie ist es hier in Ulm und Ostwürttemberg? Passiert da was? Haben Sie da schon was mitbekommen?
Es gibt größere Spendenauktionen, wo die Menschen nehmen sich teil. Wir haben es uns bei uns in der Gemeinde das angesprochen. Es läuft heutzutage alles online, es ist ziemlich einfach und wir haben es dem Links rumgeschickt. Manche Leute haben mir noch gar direkt am Freitag per WhatsApp geschrieben und sagen, ja, kennen Sie die Familien, wissen Sie jemanden, wo ich direkt unterstützen kann? Habe versucht natürlich so schnell wie möglich die Kontakte, noch gar Bankverbindungen weiterzugeben.
Wenn wir schon jetzt hier sind, Sie haben hier ja auch einen ganz besonderen Posten mittlerweile. Sie sind Polizeirabbiner in Ulm. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, können Sie mal ganz kurz erläutern, was da Ihre Aufgaben sind und warum diese Stelle vor allem so wichtig auch ist?
Gut, ich bin seit 1.1. dieses Jahres Polizeirabbiner für Württemberg, nicht nur für Ulm. Es ist eigentlich ein Pilotprojekt für Innenministerium Baden-Württemberg, für eigentlich Landesregierung Baden-Württemberg und die jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg. Es sind zwei Polizeirabbiner, einer bin ich für Württemberg zuständig, der andere, mein Kollege aus Lorach, Rabbiner Flommermann, ist für das andere Landesteil zuständig. Es geht um direkten Kontakt mit dem Polizeibeamten. Direkten Kontakt in Form von Ausbildung, direkten Kontakt in Form von Seelsorge, direkten Kontakt aber auch in Form, was Polizeibeamte in der Regel zuständig für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden und der jüdischen Synagoge und haben sehr oft zu wenig anderen Berührungspunkten mit den jüdischen Gemeinden. Und manchmal denkt man fast, schützt man die Synagoge aufgrund der Vergangenheit und Holocaust und weiß man gar nichts. Das ist eine ganz normale, lebendige jüdische Gemeinde hinter die geschlossenen Türen sind.
Die ja zum Beispiel in Ulm mitten in der Stadt ist, also am Weinhof, ja, da gehen viele Menschen ein und aus und die Sache ist, was ich mich dann auch gefragt habe, als ich es gelesen habe, warum ist es heutzutage so wichtig, dass man so jemanden wie Sie hat?
Es ist wichtig, dass man eine vertrauende Person haben, es ist wichtig, dass man einen direkten Ansprechpartner hat. Insbesondere, wenn es um Polizei geht, um also eine sehr klaren, hierarchischen Organisation geht. Polizeibeamte werden sich nicht einfach Kontakt aufnehmen mit irgendeinem Rabbiner oder mit irgendeinem Bekannten. Und wenn man gegebenenfalls aus irgendwelchen Gründen vor der Synagoge stehen muss oder sollen, dann fragen sich einfach die Leute, was mache ich hier und warum stehe ich vor die Synagoge? Und ich meine, wir haben in der letzten Zeit, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern allgemein, auch rechtsextremistischen Gruppen und rechtsextremistischen Chatverlauf zwischen Polizeibeamten. Und da fragen sich einfach anderen Polizeibeamte, die jetzt nicht direkt mitbeteiligt sind, haben die vielleicht recht oder haben die nicht oder es ist doch ganz anders. Wer sind die Juden eigentlich? Was machen wir hier? Ist es tatsächlich, gibt es tatsächlich Antisemitismus und Sicherheitsprobleme? Oder es gibt gar nichts? Und die allen Fragen, jetzt keinen fachlichen Fragen zum Sicherheit, sondern eher inhaltlichen Fragen, soll ich jetzt als Polizeirabbiner versuchen, auf jeden Fall im Rahmen meiner Möglichkeiten zu klären.
Wie war diese erste, in Anführungszeichen, Begegnung? Wie war das für Sie?
Ja gut, die erste Begegnung fand vor vielen Jahren bereits statt. Wir arbeiten gemeinsam mit der Polizei seit vielen Jahren. Die offizielle Begegnung war interessant, muss man ehrlich sagen. Ich hatte im April, am 19. April, hatte ich ersten Vortrag oder ersten Unterricht für die auszubildenden Polizeibeamte in Württemberg gehalten. Es war online, Corona-bedingt. Es war interessant. Es waren wirklich unterschiedliche Meinungen zu hören. Es waren auch kritische Fragen, wo zukünftige Polizeibeamte gestellt haben. Es war mir wichtig, dass die Fragen gestellt werden, damit ich auch entsprechend reagieren kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass manche haben nach dem Unterricht auch Kontakt aufgenommen und wollten einen oder anderen Punkten intensiv besprechen oder mindestens per E-Mail weiter diskutieren. Ich fand es sehr, sehr gut. Dazu kamen auch einigen Anrufe von Polizeibeamten, die haben sich getraut, mich als vertrauende Person auch persönlichen Fragen und persönlichen Anliegen anzusprechen. Nicht unbedingt als Rabbiner, sondern als vertrauende Person, der vielleicht außerhalb die bekannten Kreis ist, sondern eine externe, der sich vielleicht mit niemand darüber sprechen werden. Es waren auch fachliche Fragen. Ein Polizeibeamter hat mit mir Kontakt aufgenommen, bereits im April. Der hat einen Briefverkehr mit eventuell einem Verkehrssünder und der hat was geschrieben, der klang komisch. Und wollten sich auf irgendeinen jüdischen Quelle besorgen. Und der hat mir einfach gefragt, stimmt das, gibt sowas im Judentum oder nicht? Also es ist eine Vielfalt von Aufgaben.
Und zeigt natürlich auch, dass es richtig war, sowas ins Leben zu rufen.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Wie nehmen Sie das jüdische Leben im Jahr 2021? Okay, es ist ein Jahr der Pandemie, letztes Jahr auch schon. Aber wie nehmen Sie dieses Leben in Ulm und Ostwürttemberg wahr?
Die Pandemie hat was geändert, aber die Pandemie hat die jüdische Leben nicht lahmgelegt. Es ist viel online passiert. Wir haben sehr viel umgestellt. Muss man ehrlich sagen, in manchen Bereichen passiert jetzt mehr als früher. Wir erreichen mehr Menschen als früher. Die Menschen können einfach im Wohnzimmer sitzen und trotzdem teilnehmen an bestimmten Unterrichten oder Angeboten, was ist früher sozusagen aufzustehen und in die Synagoge oder im Gemeindezentrum zu gehen, war mehr Aufwand. Auf der anderen Seite braucht man natürlich den persönlichen Kontakt, was es fällt. Aber trotzdem, es lebt.
Es ist schön, weil es ist auch immer in der Diskussion gewesen, auch was Gottesdienste angeht, dürfen die stattfinden, dürfen die nicht stattfinden, wie sollen sie stattfinden. Um Weihnachten rum war hier, darf man in der Kirche singen oder nicht. Also dieser Einschnitt ist ja in, egal welche Religion man hat, ist gekommen, ob man wollte oder nicht. Und deswegen auch die Frage, wie sich für Sie da was persönlich verändert hat.
Seit Mai 2020, also seit Mai letztes Jahres, bin ich wieder präsent Gottesdienst für eine begrenzte Zahl der Mitglieder mit Masken für allen, auch für den Vorbeter, mit Abständen, mit Voranmeldung und Listen. unsere hygienischen Konzepte hat sich auch ein Stresstest erlebt. Wir hatten auch Corona-Fall in der Gemeinde und Gott sei Dank hat es keinen von dem angesteckt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir sozusagen einigermaßen richtig verhalten, wir uns einigermaßen richtig verhalten. Und parallel zum Präsenzgottesdienst machen wir auch Online-Gottesdienst. Wir haben einfach ein Webkamera in die Synagoge gestellt und alle Gottesdienste, fast allen, außer Samstag und Feiertage, die geht's nicht online, werden gestreamt und viele Mitglieder nehmen teil an dem Gottesdienst von zu Hause. Wir haben an manchen Tagen, je nach Lockdown-Situation, in manchen Tagen sind fast 100 Leute, die online per Zoom oder Facebook mitmachen. Und außer dem Gottesdienst anderen Aktivitäten. Wir haben Kinderprogramme, manchmal bis zu 50, 60, 70 Kinder im Alter von 4 bis 12, 13, also wirklich Kinder. Die sitzen jeder zu Hause, bekommen von uns im Vorfeld einen gewissen Kit mit Bastel oder anderen Material und feiern mit, basteln was mit, machen was gemeinsam.
Die katholische Kirche hat über die letzten Jahre immer wieder über Mitgliederschwund geklagt, hat gesagt, Menschen sind nicht mehr so gläubig wie noch vielleicht vor 10, 15 Jahren. Menschen gehen nicht mehr so sehr in die Kirche. Das hat sich alles verlagert. Wie haben Sie das für sich wahrgenommen und auch für Ulm und Ostwürttemberg? Hat sich da was getan, was Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch angeht?
Ich möchte gerne Vergleich machen mit anderen Kirchengemeinden oder Religionsgemeinschaften. Ich glaube, jede Religionsgemeinschaft hat andere Herausforderungen und andere Situationen. Wir sind gerade hier in Ulm, ziemlich kleineren und überschaubaren Gruppe von Mitgliedern. Wir sprechen von ca. 500 Mitgliedern. Das heißt, man kennt fast jeder. Es ist eher einen persönlichen Kontakt. Unseren Außenstelle hier, weil wir sind keine oder Zweigstelle hier in Ulm, wir sind keine selbstständige Gemeinde in Württemberg, nimmt eigentlich zu. Ja, wir haben von Jahr zu Jahr mehr Mitglieder, in geringeren Maßen, aber immerhin, also wir haben Zuwachs und keinen Austritt aus der Gemeinde. Wir haben wirklich keinen Austritt aus der Gemeinde. Ja, ich glaube, der persönliche Kontakt ist ganz wichtig. Ich glaube, die Tatsache, dass allein die Religion und die Glaube zieht die Menschen nicht mehr, stimmt. Die Menschen brauchen das Gefühl, es ist meinem. Und wenn es rein um die Glaube und die Religion geht, dann brauchen die Menschen nicht unbedingt die Struktur, sicherlich nicht, ist kein Grund genug, um die Kirchensteuer zu bezahlen, würde ich fast sagen, wir sind im Schwabenland noch immer. Wenn ich irgendwelchen Feiertag feiern möchte, dann feiere ich einfach zu Hause mit meiner Familie ohne die Religionsgemeinschaft. Wenn aber die Religionsgemeinschaft wirklich an die Menschen rangeht und die persönlichen Kontakten mit den Menschen pflegt und das Gefühl gibt, ihr seid herzlich willkommen, das ist eure Zuhause, auch wenn ihr vielleicht nicht so streng gläubigen Menschen sind, aber wir sind trotzdem eine Familie, wir gehören miteinander zusammen, das zieht schon die Menschen.
Wir haben gerade eben darüber gesprochen, Sie als Polizeirabbiner wirken auch ein bisschen beratend. Wie ist es denn in Schulen? Haben Sie Kontakt oder werden Sie auch angefragt, um zum Beispiel in Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen in Schwaben auch mal darüber zu berichten, was ist Judentum, was macht das Judentum, warum ist das Judentum wichtig für unsere aktuelle Gesellschaft oder findet sowas nicht statt?
Vor Corona-Zeit hatten wir sehr viele Synagogeführungen. Im Jahr 2019 hatten wir mehr als 7.500 Besucher in unseren Synagoge. Es ist viel. Die Interesse ist da. Und es waren wirklich von Kindern nicht so viel, aber Jugendlichen, also Gymnasiums, weiterführenden Schülern, Alter, also nicht nur Gymnasium, bis zu Senioren. Corona-bedingt machen wir jetzt keine Synagogeführung, geht's leider nicht. Online funktioniert, aber irgendwie es ist nicht so weit gekommen, dass die Leute so ein Angebot wahrnehmen, muss man ehrlich sagen. Ich finde es persönlich schade. Es ist nicht wie präsent, aber immerhin kann man sehr viel erreichen, auch per Online-Angebote. Hoffen wir, wird es bald wieder möglich.
Ich finde es sehr, sehr wichtig, vor allem wenn man sich die Statistiken anschaut. Es gab wieder mehr antisemitische Gewalttaten im vergangenen Jahr in Deutschland, trotz Corona, was viele Menschen...
Oder wegen.
Oder wegen, genau. Es ist natürlich nicht rauszufinden, aber auf jeden Fall etwas, was dann doch aufhorchen lässt. Könnten Sie vielleicht eine kleine Einschätzung geben, Ihrer Meinung nach? Worauf lässt sich das zurückführen? Was ist da los? Was passiert da, dass diese Gewalttaten zunehmen?
Ja gut, ich bin vielleicht nicht derjenige, der Prognosen und Analyse macht, wieso und warum. Trotzdem, meiner Meinung nach, ist eher wegen und nicht trotz Corona. Die Menschen sitzen zu Hause, Aggression wächst. Und da sucht man manchmal einen Sündenbock oder braucht man vielleicht noch gar einen Sündenbock. Und dann findet man es in jeder, der anders denkt. Ja. Deshalb, es ist nur meiner Meinung nach, hat man nicht nur mehr antisemitische Vorfälle, sondern auch viel mehr Auseinandersetzungen, Gewalttaten. Wir haben alle im Kopf die Ereignisse in Stuttgart und in anderen Demonstrationen. Es hat nicht nur mit Antisemitismus oder mit Juden zu tun. Und mir persönlich stört es ein bisschen, dass man das in die Schublade von Antisemitismus schiebt. Ich glaube, es hat viel mehr mit Toleranz, Entschuldigung, dass ich jetzt dem Wort wieder verwende, wie so oft bestimmt, aber die Toleranz und Zivilcourage und so weiter zu tun. Und was die Menschen leider vergessen, jeder von uns steht mal auf die Seite der Medaille und manchmal auf der anderen Seite der Medaille. Und wenn man heute Aggression rauslässt, dann könnte es möglicherweise morgen gegenüber mir eingerichtet werden.
War ja auch, als Corona angefangen hat, so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht führt so eine globale Pandemie dazu, dass Menschen wieder eher zueinander finden, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, was in vielen Ländern durch bestimmte politische Strömungen auch zerrüttet wurde. Und die Frage, die man Leuten jetzt vielleicht draußen stellt, denken Sie, dass sich da was getan hat, ist leider, und das ist auch aus meinem Bekanntenkreis gekommen, nein, es ist nicht zusammengekommen, es ist im Gegenteil eher noch weiter auseinander. Die Kluften sind teilweise noch etwas tiefer geworden als vielleicht noch vor 1,5 Jahren. Wie, Ihrer Meinung nach, könnte man da für die Zukunft schauen, dass sich da etwas Positiveres draus ziehen lässt, als das, was jetzt vielleicht im Moment gerade passiert?
Ich werde jetzt vielleicht was sagen, der vielleicht nicht ganz so beliebt gehört werden. Ich glaube, global denken ist sehr gut, aber lokal handeln ist ganz wichtig. Wir sind alle Menschen. Und wir sind bereit, sehr viel für die globalen und für die ganze Welt zu tun, bis zu einer gewissen Grenze. Und dann hört meine Solidarität oder unsere Solidarität als Menschen auf. Und in dem Moment, wo ich ein ganzes Jahr meines Lebens oder noch gar länger so opfern muss, wegen anderen Menschen, da hört mein Verständnis und meine Solidarität und meine Lust auf. Und dann beginnt man sehr, sehr egoistisch zu denken. Und ich denke, oder ich meine, die Menschen sollen verstehen, es ist nicht global. Es geht um mich persönlich. Es geht um mich. Es geht um meine Familie. Es geht um meine Kinder. Ja. Es geht um meinen Oma und Opa. Ja. Oder vielleicht es geht um der Nachbar oder die Nachbarin, die ich täglich im Treppenhaus begegne. Es geht nicht um die ganze Welt. Nein, nein. Und in dem Moment, wo wir es begreifen, dass es um uns geht, um uns persönlich geht, dann sind wir bereit, viel mehr zu tun. Es klingt fürchterlich, ja, ist aber menschlich.
Schnürtrepnik, Ostrabbiner für Ulm und Ostwürttemberg, war zu Gast. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und Ihnen alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.
Dankeschön. Und Ihnen auch einen schönen Tag. Bleiben Sie alle gesund.
Donau 3 FM. Einfach gut informiert.